Maha Satipatthana Sutta, die größere Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit.
So habe ich gehört. Einst weilte der Erhabene unter dem Kuru-Volk bei einer Ortschaft der Kuru mit Namen Kamasadama. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Mönche. Ihr Mönche, Ehrwürdiger, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen, und der Erhabene sprach also:
Der einzige Weg ist dies, o Mönche, zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Schmerz und Trübsal, zur Verwirklichung des Nirvana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Welche vier? Da weilt, o Mönche, der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Er weilt bei den Gefühlen in Betrachtung der Gefühle, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Er weilt beim Geist in Betrachtung des Geistes, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Er weilt bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Wie nun, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers? Da ist hier, o Mönche, der Mönch in den Wald gegangen, an den Fuß eines Baumes oder in eine leere Behausung. Er setzt sich nieder, mit verschränkten Beinen, den Körper gerade aufgerichtet, die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig haltend, und achtsam eben atmet er ein, achtsam atmet er aus. Lang einatmend weiß er, ich atme lang ein. Lang ausatmend weiß er, ich atme lang aus. Kurz einatmend weiß er, ich atme kurz ein. Kurz ausatmend weiß er, ich atme kurz aus. Den ganzen Körper empfindend werde ich einatmen, so übt er. Den ganzen Körper empfindend werde ich ausatmen, so übt er. Die Körperfunktion beruhigend werde ich einatmen, so übt er. Die Körperfunktion beruhigend werde ich ausatmen, so übt er. Gleichwie, o Mönche, ein geschickter Drechsler oder Drechslergeselle, wenn er lang anzieht, weiß, ich ziehe lang an, wenn er kurz anzieht, weiß, ich ziehe kurz an, ebenso, o Mönche, weiß da der Mönch, wenn er lang einatmet, ich atme lang ein, lang ausatmend weiß er, ich atme lang aus. So weilt er nach innen beim eigenen Körper, oder er weilt nach außen beim Körper anderer in Betrachtung des Körpers. Oder er weilt nach innen und außen, abwechselnd beim eigenen und fremden Körper in Betrachtung des Körpers. Die Dinge in ihrem Entstehen betrachtend weilt er beim Körper. Die Dinge in ihrem Vergehen betrachtend weilt er beim Körper. Die Dinge abwechselnd in ihrem Entstehen und Vergehen betrachtend weilt er beim Körper. Ein Körper ist da, so ist seine Achtsamkeit gegenwärtig, eben nur soweit es der Erkenntnis dient, soweit es der Achtsamkeit dient. Unabhängig lebt er, und an nichts in der Welt ist er angehangen. So auch, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, gehend weiß da der Mönch, ich gehe, stehend weiß er, ich stehe, sitzend weiß er, ich sitze, liegend weiß er, ich liege. Wie auch immer seine Körperstellung ist, so eben weiß er es. So weilt er nach innen beim eigenen Körper in Betrachtung des Körpers, oder er weilt nach außen beim Körper anderer in Betrachtung des Körpers, oder er weilt nach innen und außen beim Körper in Betrachtung des Körpers. die Dinge in ihrem Entstehen betrachtend, weilt er beim Körper. Die Dinge in ihrem Vergehen betrachtend, weilt er beim Körper. Die Dinge in ihrem Entstehen und Vergehen betrachtend, weilt er beim Körper. Ein Körper ist da, so ist seine Achtsamkeit gegenwärtig, aber nur soweit es der Erkenntnis dient, soweit es der Achtsamkeit dient. Unabhängig lebt er und an nichts in der Welt ist er angehangen. So auch, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, da ist der Mönch beim Hingehen und Zurückgehen wissensklar in seinem Tun. Beim Hinblicken und Wegblicken ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Beugen und Strecken ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Tragen der Gewänder und der Schale ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Essen, Trinken, Kauen und Schmecken ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Entleeren von Kot und Urin ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Wachen, Reden und Schweigen ist er wissensklar in seinem Tun. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, da betrachtet der Mönch eben diesen Körper von den Fußsohlen aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, den von Haut umschlossenen, mit vielerlei Unreinheit gefüllten. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Darm, Weichteile, Magen, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Gewebesaft, Speichel, Nasenschleim, Gelenköl, Urin. Gleich wie da, o Mönche, ein beiderseitig offener Korb wäre, gefüllt mit verschiedenerlei Körnern, wie Hülsenreis des Hoch- und Tieflands, Mugga- und Maserbohnen, Sesamkörnern und enthülstem Reis. Den möchte ein Mann mit guten Augen öffnen und betrachten. Dies ist Hülsenreis des Hoch- und Tieflands, dies sind Mugga- und Maserbohnen, Sesamkörner und enthülster Reis. Ebenso, o Mönche, betrachtet der Mönch eben diesen Körper von den Fußsohlen aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, den von Haut umschlossenen, mit vielerlei Unreinheit gefüllten. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, da betrachtet der Mönch eben diesen Körper in seiner jeweiligen Stellung und Haltung nach den Elementen. Es gibt da in diesem Körper das Erdelement, das Wasserelement, das Hitzeelement und das Windelement. Gleich wie da, o Mönche, ein geschickter Schlechter oder schlechter Geselle, der eine Kuh geschlachtet und in Stücke zerlegt hat, sich an der Kreuzung vierer Straßen niedersetzt, ebenso, o Mönche, betrachtet der Mönch eben diesen Körper in seiner jeweiligen Stellung und Haltung nach den Elementen. Es gibt da in diesem Körper das Erdelement, das Wasserelement, das Hitzeelement und das Windelement. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, als sähe der Mönch einen Körper auf das Leichenfeld geworfen, einen Tag nach dem Tode, zwei Tage nach dem Tode oder drei Tage nach dem Tode, aufgedunsen, verfärbt und verfaulend. Da wendet er es auf seinen eigenen Körper an. Auch dieser Körper ist so geartet, so beschaffen, wird dem nicht entgehen. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, als sähe der Mönch einen Körper auf das Leichenfeld geworfen, von Krähen zerfressen, von Adlern zerfressen, von Geiern zerfressen, von Hunden zerfressen, von Schakalen zerfressen oder von den vielerlei Würmerarten zerfressen, da wendet er es auf seinen eigenen Körper an. Auch dieser Körper ist so geartet, so beschaffen, wird dem nicht entgehen. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, als sähe der Mönch einen Körper auf das Leichenfeld geworfen, ein Knochengerippe, fleischbehangen, blutig, von den Sehnen zusammengehalten, oder ein Knochengerippe, Fleisch entblößt, Blut befleckt, von den Sehnen zusammengehalten, oder ein Knochengerippe ohne Fleisch, ohne Blut, von den Sehnen zusammengehalten, oder nur die Knochen ohne Zusammenhalt in alle Richtungen verstreut, hier ein Handknochen, da ein Fußknochen, da ein Beinknochen, da ein Schenkelknochen, da ein Hüftknochen, da ein Rückenwirbel, da der Schädel. Oder er sähe die Knochen gebleicht, muschelfarbig, oder sie jahrelang daliegend, oder die Knochen modernd, zu Staub geworden. Da wendet er es auf seinen eigenen Körper an. Auch dieser Körper ist so geartet, so beschaffen, wird dem nicht entgehen.
Vielleicht hat der eine oder andere der hier Anwesenden nun auch tatsächlich in der Zwischenzeit eine Körpermeditation gemacht. Wenn sie gelungen ist, ist das etwas Gutes. Ist sie nicht gelungen, was ja auch vorkommen kann, dann erhebt sich die Frage, warum ist sie nicht gelungen? Und warum gelingt eine Körperbetrachtung nicht? Der Buddha erklärt es uns ausführlich. Wenn sie nicht gelingt, was da die Ursache dafür ist? Kann mir jemand darauf eine Antwort geben, wenn sie nicht gelingt? Weil wir sitzen oft dort und sie gelingt nicht. Manchmal gelingt sie. Was ist die Ursache? Weil wir müssen ja wissen, welche die Ursache ist, warum sie nicht gelingt, damit wir diese Ursache abstellen können. Und der Mangel an Konzentration ist da, wie der Buddha sagt, wenn kein richtiges Silam da ist. Silam und Satipatthana, sagt er wortwörtlich, bedingen sich gegenseitig wie zwei Büschel Ried, die aneinander gelehnt sind. Hier sagt er ausdrücklich, es ist das Silam. Was ist die ursprüngliche Bedeutung von Silam? Die ursprüngliche Bedeutung für Silam, ich finde das nämlich sehr schön, ist Haltung. Haltung, Benehmen. Sie finden schon in den Chatakas vor den Buddha-Zeiten, finden Sie den Ausdruck, das Silam eines Reiers. Das Silam eines Pferdes. Ein wohlgezügeltes Pferd hat ein gutes Silam. Also, es ist die Haltung. Man muss eine richtige Haltung haben im Leben, damit einem die Satipatthana-Betrachtung gelingt. Das heißt also ins Praktische, wenn ich abends in ein Kino gehe und mir einen Film anschaue, der mich interessiert, der braucht gar nicht schlecht sein. Gerade wenn er mich interessiert und fesselt, wird es mir kaum möglich sein, mich abends, weil ich ja voll von diesem Film bin, hinzusetzen und eine Körperbetrachtung zu machen. Wenn ich mich ärgere über meine Angestellte oder über meinen Chef, wird es mir kaum möglich sein, oder über meinen Mitarbeiter, eine Satipatthana-Betrachtung zu machen. Das heißt, ich habe dann ein schlechtes Silam. Also es ist sehr wichtig, und der Buddha betont es an einer ganzen Reihe von Stellen, dass Silam und Satipatthana, die Betrachtung von Körper und Geist, sich gegenseitig bedingen. Und wenn es nicht gelingt, ich glaube, es ist nicht schwer dann festzustellen, dass unser Silam nicht in Ordnung war. Es braucht noch gar nicht schlecht sein, aber eben nicht ausreichend für eine Satipatthana-Betrachtung. Der erste Teil hat, wie wir gesehen haben, von der Betrachtung des Körpers gehandelt. Diese ist verhältnismäßig leicht durchzuführen. Schwerer ist es aber mit dem, was man Geist nennt. Es ist das eigentlich komisch, denn der Körper weist ja nicht diese Vergänglichkeit auf. Und doch trennt sich der Mensch viel schwerer vom Geistigen wie vom Körperlichen. Wie viele Jahre haben wir uns nicht mehr gesehen? 16, 20 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Und trotzdem erkannten wir uns. Nicht wahr? Also irgendwas war noch gleich geblieben, nach einer so langen Zeit, dass man sofort wieder sagt, das ist der Dr. Schönwert und das ist die Maya. Also man erkannte sich noch. Während das Geistige ja derartig in einem raschen Flusse ist, fast einen chimären Charakter trägt und trotzdem ist es viel schwerer, sich vom Geistigen loszulösen, wie vom Körperlichen. Auch der Buddha sagt, selbst ein gewöhnlicher Mensch kann des Körpers überdrüssig werden, besonders wenn er leidet unter seinem Körper. nicht wahr? Aber was der Geist ist, der Bewusstsein ist, besonders Bewusstsein, wissen wir dann nie überdrüssig. Und so sehen wir dann, dass wirklich alle Großen, mit Ausnahme dem Buddha, das Bewusstsein immer zu ihrem wahren Wesen gezählt haben. Auch der Maharishi Ramana, der, ich habe es erst kürzlich wieder gelesen, den Satz aufstellte, mein Wesen, mein Selbst besteht im reinen, objektlosen Erkennen. Da sieht man nur, wie schwer es ist, sich von dem Geistigen loszulösen, obwohl es so ungeheuer chimärisch ist. Und so ungeheuer flüchtig ist, wie eine Wasserblase, wie ein Schaumball. Und das will uns eben hier der Buddha zeigen. Der Buddha setzt das Messer für Anatta, was nicht mein Selbst ist, auf das Messerschneide an. Und der nicht-religiöse Mensch, der fühlt sich dann in ein absolutes Nichts fallen, was es eben gar nicht gibt. Als zweite Betrachtung nimmt der Buddha nun die Betrachtung über die Empfindung an. Dabei müssen wir uns klar sein, dass jede Empfindung, die Wahrnehmung wird hier nicht eigens angeführt. Denn im Grunde, beobachten Sie mal, in dem Augenblick, wo Ihnen eine Empfindung deutlich wird, zum Bewusstsein kommt, geht sie nämlich schon in die Wahrnehmung über. Also es genügt an sich vollkommen, die Empfindungen zu betrachten, weil sie verkoppelt ist mit der Wahrnehmung, eben in dem Augenblick, wo wir sie betrachten. Wie aber ihr Mönche, verharrt der Mönch in der Betrachtung der Empfindungen als Empfindungen? Da weiß ihr Mönche ein Mönch, wenn er eine wohlige Empfindung empfindet, ich empfinde eine wohlige Empfindung. Er weiß, wenn er keine wohlige Empfindung empfindet, ich empfinde keine wohlige Empfindung. Er weiß, wenn er eine Wehe-Empfindung empfindet, ich empfinde eine Wehe-Empfindung und weiß, wenn er keine Wehe-Empfindung empfindet, ich empfinde keine Wehe-Empfindung. Er weiß, wenn er eine weltliche, wohlige Empfindung empfindet, ich empfinde eine weltliche, wohlige Empfindung und weiß, wenn er eine überweltliche, wohlige Empfindung empfindet, ich empfinde eine überweltliche, wohlige Empfindung. Er weiß, wenn er eine weltliche Wehe-Empfindung empfindet, ich empfinde eine weltliche Wehe-Empfindung. Und weiß, wenn er eine überweltliche Wehe-Empfindung empfindet, ich empfinde eine überweltliche Wehe-Empfindung. Er weiß, wenn er eine weltliche Empfindung ohne Wohl und Wehe empfindet, ich empfinde eine weltliche Empfindung ohne Wohl und Wehe. Und weiß, wenn er eine überweltliche Empfindung ohne Wohl und Wehe empfindet, ich empfinde eine überweltliche Empfindung ohne Wohl und Wehe. Hier möchte ich einmal sagen, es ist vielleicht für manchen interessant, dass das, was hier mit Wohl übersetzt ist, in Pali Sukham heißt. Es ist das gleiche Sukham, wenn der Buddha sagt, Nibbana ist höchstes Glück, höchste Seligkeit. Auch hier ist das Wort Sukham. Das gleiche Wort, was er für ein sinnliches Glück verwendet. Denn auch in dem Sehnen nach sinnlichem Glück liegt ja unsere Sehnsucht nach Glück drinnen. Und so sehen wir, es ist immer das gleiche Glückstreben, das der Mensch hat. Nur im Nichtwissen geht er dann auf niedere Objekte und das ganze Buddha-Pfad ist eine Veredelung dieses Sukkams, dieses Sehnen nach Glück. Aber das Wort selber, also ich finde es hochinteressant, ist für das niederste Glück Sukham, wie wir das höchste Glück des Nibbanam auch Sukham. Wir übersetzen es mit Wohl etc., aber in Wirklichkeit ist es das Sukham. Denn jedes Wesen sehnt sich nach Sukham, es sehnt sich nach dem Glück. Dass es dann im Dreck findet oder im Kot, das ist ja wieder was anderes, oder zu finden glaubt. Nun wollen wir mal diese Stelle untersuchen. Was heißt das, wenn er eine Wehe-Empfindung, also eine schmerzliche, eine Empfindung des Leidens empfindet, ich empfinde eine schmerzliche Empfindung. Bitte geben Sie mir ein Beispiel. Frau Prinz? Ja, oder ich bin selber krank. Ich habe Zahnweh, das sind alles schmerzliche Empfindungen. Oder ich sehe ein Leiden eines anderen, nicht nur eines Tieres, eines Menschen. Das ist alles schmerzliche Empfindungen. glückliche Empfindungen sind eben die Sinnenfreuden, wenn man gesund ist, etc. Das ist auch klar. Was ist jetzt das, ich empfinde eine überweltliche, wohlige Empfindung? Was versteht da der Buddha darunter? Ich habe eine gute Haltung. Ich habe, was natürlich immer mit den Hemmungen zusammenhängt, ich habe ein gutes Benehmen, ein Benehmen im Geiste der Güte und der Feinfühligkeit gegenüber anderen. Da fängt es ja schon mal an, das Glück. Und insofern ist es schon ein überweltliches Glück, weil es nicht in den Sinnenfreuden eigentlich kulminiert, was sich dann steigert mit der zunehmenden Loslösung von der Persönlichkeit.
Also beinahe gleichzusetzen mit einem guten Gewissen.
Ja, es ist das Glück eines guten Gewissens. Oder dass man sich sagen kann, wenn ich auch noch nicht vollkommen bin, das sind wir ja alle nicht, aber nach meinen Kräften und nach meinen Fähigkeiten strenge ich mich an. Nicht? Nach meinen Fähigkeiten. Auch das ist, da fängt schon dieses überweltliche Glück an, das sich dann in der Ebene des Pfades steigert zum erkennenden Schauen, zu Loslösungszuständen, vor allem auch zum Glück der göttlichen Zustände. Und selbst wenn es uns gelungen ist, wie wir gestern da saßen und versucht haben, die Strahlen der Güte der Götter auf uns einströmen zu lassen, wenn uns das nur im bescheidenen Maß gelungen ist, dann ist auch das ein überwältigendes Glück schon. Sehen Sie, hier sagt nun der Buddha, wenn er also eine Empfindung empfindet, das heißt also so viel, wenn ich eine Empfindung empfinde. Im anderen Teil, da wird der Buddha gefragt, wer empfindet? Und die Frage möchte ich schon hier reinbringen. Und dann sagt der Buddha, das ist nun eine sehr tiefe Stelle, diese Frage ist falsch gestellt. Ich sage nicht, er empfindet, sondern ich sage, die richtige Antwort ist, in Abhängigkeit von der Berührung entsteht eine Empfindung. Und der Buddha nennt in der Tat die Berührung den Nährboden der Empfindung. Deshalb kann nämlich auch, um auf die Frage von der Frau Mildner gestern zurückzukommen, im Nibbana, im höchsten Zustande, keine Empfindung sein, weil ja immer eine Berührung da sein müsste, nämlich eine Berührung mit der Welt. Also dieser Zustand ist weit erhaben über alles Empfinden. Aber wie ist nun diese Stelle zu erklären? Und doch haben wir doch alle irgendwie ein Gefühl, als ob es ja gerade die Empfindung ist, durch die wir leiden. Und erst im Leidenserlebnis erleben wir uns ja selbst. Und wir wollen ja dem Leiden entfliehen. Wie ist das nun? Der Mahatera schreibt aber außerdem noch eine Erklärung, die ich sehr schön finde. Wenn man sagt, ich empfinde, so heißt das, dass ich wesenhaft ein Empfindender bin. Dass ich also auch empfinden kann, wenn ich keinen Apparat habe, was ja in der Tat auch alle Religionsstifter und Philosophen sagen. Während der Buddha sagt, nein, freilich empfindest du, denn im Empfinden erlebe ich ja das Leid. Und er sagt auch, von einer wohligen Empfindung getroffen, empfindet er das oder jenes. Also ich werde getroffen von einer wohligen Empfindung. Es ist das wohl ähnlich, und ich mache es mir immer mit diesem Beispiel klar, wie wenn ein Violinspieler eine schlechte Geige hat. Die Töne kommen nicht aus dem Violinspieler, sondern die kommen aus der Geige. Und wenn es schlechte Töne ist, dass die Geige nicht gestimmt ist, dann sind Töne da, bringt der Geiger, nämlich er selber, bringt dann Töne hervor, von denen er auf das Schmerzlichste getroffen wird. Aber die Töne selber, er ist weder die Töne noch die Geige. Die Geige ist der Apparat. Die Töne, das sind die Empfindungen, die er damit hervorbringt. Aber getroffen wird er. Ist das Gleichnis oder das Beispiel klar? Also mir hilft das immer sehr viel. Und der Mahatera hat viele solche Beispiele gebracht. Und er hat immer wieder gesagt, denn wenn ich sage, ich empfinde, ich sehe, also vom philosophischen Standpunkt aus, dann heißt das, ich bin wesenhaft ein Sehender, ich bin wesenhaft ein Empfindender. Ich müsste also auch empfinden, wenn ich keinen Körper habe, wenn ich keine Nerven habe. Aber in Wirklichkeit zeigt es sich ja, dass ich nur empfinde mit einem Apparat, genauso wie der Geigenspieler nur Töne hervorbringt, schöne und unschöne, wenn er eine Geige hat, wenn er ein Instrument hat. Oder ist dagegen was zu sagen, gegen das Ich? Jedes Beispiel hinkt ein bisschen, aber so ungefähr kann man es sich doch klar machen, nicht wahr? Ja, nun möchte ich noch einmal zurückgreifen, wir haben das vorhin vergessen. Was sind denn nun schmerzliche, überwältigende Empfindungen, die man aber schon hier empfinden kann? Was versteht ihr denn da darunter? Ach, wenn ich doch endlich ein sittenreiner Mensch würde. Ach, wenn ich doch endlich die Satipatthana fertig brächte. Ach, wenn ich mir doch endlich sagen könnte, jetzt bin ich so alt, habe so viele Jahre in der Lehre gelebt und immer noch bringe ich die Satipatthana-Betrachtungen nicht fertig. Das sind überwältigende Empfindungen, die auf dem Pfade zu finden sind, die aber, wie Sie sehr richtig sagen, niemals aus diesem Haufen, aus der Persönlichkeit herauskommen können. Denn diese Persönlichkeit, die hat keine überweltlichen Empfindungen. Diese Persönlichkeit hätte ja nicht einmal ein Leid. Auch im Leid erlebe ich mich selber. Denn die Vergänglichkeit der Prozess selber leidet nicht, wenn er untergeht. Der macht einem anderen frei. Leiden tue ich. Nicht wahr? Ich werde getroffen, wie der Buddha sagt, von einer wohligen Empfindung getroffen. Die Ursache freilich ist dieser Organismus und die nähere Ursache sind doch wohl die Nerven. Denn wenn Sie einen Nervenstrang herausschneiden, ich habe das bei einem Herrn erlebt, der schwere Trigeminusschmerzen hatte und er hat sich da den Trigeminusnerv rausschneiden lassen, der hat gar nichts mehr gespürt. Also sofort war es mit dem Empfinden vorbei. Wenn Sie sich ein Bein abschneiden lassen, dann haben Sie da keine Empfindungen mehr. Nicht? Also es ist immer der Apparat. Also Sie empfinden nicht wesenhaft, sondern Sie empfinden nur, genau wie der Geigenspieler, mit einem Apparat, mit diesem Apparat. Ja, überhaupt die Brahma-Vihara, diese göttlichen Zustände, nicht wahr? Alles das sind überweltliche Empfindungen, können auch leidvolle Empfindungen sein. Es ist eben dieses Mitleiden, aber es sind auch überweltliche Empfindungen. Vom Heiligen wird ja gesagt, dass er alle Empfindungen als ein Losgetrennter empfindet. Erinnern Sie sich, empfindet er nun eine wohlige Empfindung, so empfindet er sie als ein Losgelöster. Er ist von all dem losgelöst. Er empfindet sie noch. Er wird getroffen von ihnen. Und der Buddha vergleicht einmal einen Menschen, einen Weltmenschen, der von Empfindungen getroffen wird, mit einer Kuh, wenn Sie sich erinnern, deren Haut kaputt ist und die sich nun wächst und auch von den Fliegen gequält wird, die so geschunden wird. Und so werden wir ja auch während unseres Lebens von vielerlei Empfindungen gequält, genauso wie eine Kuh gequält wird. Aber der Nährboden, und auch das finde ich sehr wichtig, die Ursache, der Nährboden für jede Empfindung ist die Berührung. Ohne Berührung keine Empfindung. Nämlich die Berührung mit der Welt, die durch die Sinnesorgane erfolgt. Krachen die Sinnesorgane zusammen. Und würden wir uns keine neuen mehr bauen, so käme es niemals zu einer Empfindung. Der Buddha sieht ja in der Empfindung nicht den höchsten Zustand. So herrlich sie sein kann, wenn es eine Empfindung der Loslösung ist, der Metta ist, aber sie ist auch vergänglich. Die schönsten Empfindungen sind dem Fluche der Veränderlichkeit unterworfen. Wenn Sie eine noch so herrliche Empfindung der Losgelöstheit haben, eine noch so wunderbare Satipatthana-Betrachtung fertig gebracht haben, eines Tages ist auch die wieder vorbei. Es kommen wieder schmerzliche, körperliche Empfindungen, die ja auch der Heilige empfindet, wenn auch als ein Losgelöster. Die Empfindungen sind natürlich selbst wieder der Nährboden für unser Gemüt. Denn in dem Augenblick, wo wir eine leidige oder eine freudvolle Empfindung haben, da geht dann das ganze Wogen des Gemütes los, das Verabscheuen, das Hassen, das Lieben, nicht? Dann kommen die ganzen Gemütsbewegungen, kommen der Widerwille, alles in Abhängigkeit von der Empfindung. Sie sehen nur, wie eng mit allen diesen Dingen die Kausalitätskette verbunden ist. Ja, diese Satipatthana, wenn man sie wirklich erklären wollte, müsste man tatsächlich das ganze Werk des Mahathera durcharbeiten. Denn ich könnte Ihnen jedes Kapitel zeigen, dass sie die Erklärung von dieser oder jener Stelle ist. Deshalb hat ja auch der Buddha nicht nur eine Rede gehalten, sondern hunderte von Reden, die alle wieder die Erklärungen dieser einzelnen Stellen sind. Daraus kommt auch, wenn ich das noch vielleicht sagen darf, auch etwas, was die wenigsten Menschen verstehen. Dass es in Nibbana keine Empfindung geben kann, eben weil es keine Berührung da ist. Auch das muss man einmal meditieren. Und wenn der Sariputta ausruft, vielmehr wie einer zum Sariputta sagt, ja, wie kann denn da in Nibbana Seligkeit sein, wo es doch keine Empfindung gibt? Dann sagt der Sariputta, ja, das ist ja gerade die Seligkeit, dass dort kein Empfinden ist. Verständlich wird das nur in erster Linie durch eigenes Erleben, im bescheidenen Maß kann man es erleben. Zweitens aber auch dadurch, dass alles Empfinden, und das kann man sich gar nicht stark genug einbläuen oder anschaulich sehen, nur in Abhängigkeit von einer Berührung, also nur von Sinnesorganen, entsteht. Und damit immer wieder in Leiden übergeht. Deshalb sagt der Buddha auch, was irgend auch empfunden wird, gehört dem Leiden an. Auch die schönsten Empfindungen, auch die Empfindungen der Loslösung, auch die Empfindungen eines höchsten Glückes, weil sie immer wieder dem Fluche der Veränderlichkeit unterworfen sind. Man sieht es ja, die größte Liebe, die edelste Freundschaft, eines Tages ist sie der Vergänglichkeit unterworfen. Und damit gehört es dem Leiden an. So verharrt er in der Beobachtung der Empfindungen als Empfindungen, so verharrt er bei sich in der Beobachtung der Empfindungen als Empfindungen, so verharrt er bei anderen in der Beobachtung der Empfindungen als Empfindungen. Er beobachtet, wie die Empfindungen entstehen, also wie sie verursacht sind, beobachtet, wie die Empfindungen vergehen, beobachtet, wie die Empfindungen entstehen und vergehen. Es ist eine Empfindung, Ativedana, und sonst nichts, von der ich natürlich getroffen werde, genau wie der Geigenspieler von den Tönen getroffen wird, die die Geige hervorbringt. Diese Erkenntnis ist ihm gegenwärtig, eben weil sie zur Besinnung, zur Einsicht dient, und unangelehnt an die Empfindung lebt er, und an nichts in der Welt haftet er. Also, ihr Mönche, verharrt ein Mönch bei den Empfindungen in der Betrachtung der Empfindungen als Empfindungen. Sie sehen, an sich enthält diese Rede zweierlei Betrachtungen. Die eine, die Betrachtung der Empfindungen als bloße Empfindungen. Die zweite aber ist, sie gehören mir nicht an. Denn würden sie nur bei der ersten stecken bleiben, dann kämen sie nämlich zu der Vorstellung, dann bin ich eben, wie es ja der zeilonesische Theravada macht, eben ein solches fließendes Gebilde und es gibt nichts, nicht wahr? Aber es ist zugleich immer darin das Verhältnis, in welchem ich, mein wahres Wesen, zu diesen Empfindungen steht. Und eben ich selber beobachte sie, wie sie laufend entstehen, wie sie laufend vergehen, wie sie mir Freude und wie sie mir Leid bringen und dass sie stets verursacht sind. Dass sie für mich nur in Abhängigkeit von einer Ursache entstehen. Also das sind immer die zwei Betrachtungen, die zusammengehören. Die Empfindung als Empfindung ansehen, aber auch im Verhältnis zu mir selbst, nämlich die gehören mir nicht. Wie aber ihr Mönche, wacht ein Mönch beim Gemüte in der Beobachtung des Gemütes. Da kennt ihr Mönche, ein Mönch aufgrund eigener Anschauung das begehrliche Gemüt als begehrlich oder als anhaftend und das nicht begehrende Gemüt als nicht begehrend oder nicht haftend, das gehässige Gemüt als gehässig und das hasslose Gemüt als hasslos. Dazu gehört natürlich auch jeder Ärger, das Gemüt, in dem Ärger und Widerwille und Zwiderkeit und Missmut herrscht. Das gehört alles unter dem Wort der Hass. Das verblendete Gemüt als verblendet und das von Verblendung freie Gemüt als von Verblendung frei. Das gesammelte Gemüt als gesammelt und das zerstreute Gemüt als zerstreut. das niedrig strebende Gemüt als eng und niedrig und das hochstrebende Gemüt als hochstrebend, das konzentrierte Gemüt als konzentriert und das nicht konzentrierte Gemüt als nicht konzentriert, das losgelöste Gemüt als losgelöst und das nicht losgelöste Gemüt als nicht losgelöst. Dass die Betrachtung des Gemütes eines der allerwichtigsten Betrachtungen ist, das weiß jeder, der die Buddha-Lehre kennt. Denn im Gemüt wird ja von uns die Welt erschaffen. Wir erschaffen ja schon die gegenwärtige Welt in unserem Gemüte, je nach den Willenstendenzen, die wir pflegen. Wenn wir uns ärgern, dann ist es eine hässliche Welt, in der wir leben. Wenn wir begehren, ist es auch eine hässliche Welt. Je wunschloser wir weilen, desto lieblicher wird die Welt. Je gütiger, je mehr wir in dem Geist der göttlichen Zustände in uns entfalten, desto mehr wird die Welt für uns zu einem Himmel. Und je mehr wir begehren, je mehr wir gieren, und verabscheuen gehört ja immer zum Begehren dazu. Also hier wird die Welt geschaffen, aber hier wird nicht nur die jetzige Welt geschaffen. Hier schaffen wir eben in unseren Willenstendenzen bereits die nächste Welt, bereits unsere große Zukunft nach dem Tode. Mit jedem Gedanken schon, sagt der Buddha, bauen wir uns einen Baustein für unser nächstes Leben. Darum ist es so ungeheuer wichtig und so verbrecherisch für uns selber, denn wir tun uns ja das selber an. Wenn wir irgendwie ungütige Gedanken haben, dann bauen wir an einer schlechten Wiedergeburt, an einer schlechten Zukunft. Abgesehen davon, dass wir uns auch jetzt schon das Leben verderben. Aber, wie gesagt, das alles, diese Betrachtung des Gemütes, auch das wird uns nicht gelingen, wenn wir nicht das richtige Silam haben. Und der Buddha sagt einmal, wer bloß zu erkennen sucht, aber nicht auch das richtige Silam hat, der wird weder erkennen noch zum Silam kommen. Also das bedingt sich gegenseitig. Man muss immer auf das eine Obacht geben und auf das andere. Das Silam aber ist im praktischen wie wir göttlichen Zustände. Im praktischen, nicht wahr, ist es das. Und je mehr sie diese pflegen, desto leichter wird es ihnen auch, jede hässliche Regung in ihrem Gemüte als Schmutzflecken festzustellen. Durch das Gemüt machen wir uns zu einem Sklaven unseres Durstes oder zu einem Freien. Das ist ja das wunderbare Kapitel der Sankhara, wo ja gerade der Mahathera in großartiger Weise schildert, wie das Gemüt zum großen Weltbaumeister für uns wird. Das Gemüt ist eigentlich der Erschaffer dieser Welt, der Erschaffer unserer jetzigen Persönlichkeit, auch der Erschaffer der ganzen Welt. Das alles gestalten wir in unserem Gemüte, das in der Regel, wie der Buddha auch wieder sagt, bunter als das bunteste Gemälde ist. Niedriges ist da und Edles ist da. Nicht bei den anderen, bei uns. Hohes ist da und Gemeines ist da. Schönes ist da und Unschönes da. Vor allem aber in unserem Gemüte. Und da müssten wir darauf hinarbeiten, dass nur mehr Schönes da ist. Also die Betrachtung des Gemütes gehört zu den wichtigsten Betrachtungen in der Buddha-Lehre überhaupt. Dann ist noch diese schöne Stelle, die mir gerade einfällt. Nichts kenne ich, sagt der Buddha, was ohne Übung spröder ist wie das Gemüt. Und der Weltmensch meint, ja, wie soll ich mich denn ändern? Wie soll ich denn meine Gemütsregungen ändern? Und der Buddha sagt aber, nichts kenne ich, was mit Übung, durch Übung geschmeidiger ist wie das Gemüt. Und wir haben der Mahathera sagt immer, ja, mein Gott, wenn ich ein Schuster werden will, muss ich 3 Jahre Lehrzeit und muss 8 Stunden im Tag arbeiten. Dann bin ich aber erst ein Geselle. Muss ich erst die Meisterprüfung machen. Aber wenn ich diese Betrachtungen pflegen will, dann hat der Mensch kaum eine halbe Stunde Zeit im Tag, obwohl er damit nicht nur dieses Leben bestimmt, sondern seine ganze Weltenwanderung, wohin die Reise im Augenblick des Todes geht. Und schön ist auch, ja, da fällt mir noch eine Stelle ein, im Buddha-Charita, das werden die wenigsten kennen, weil man es ja gar nicht bekommt, ein König sagt vom Bodhisattva, als er ihn durch die Straßen gehen sieht, und er muss ja eine, stellen Sie sich nun mal diesen Bodhisattva vor, nicht? Eine wunderbare Gestalt gewesen sein. Und da sagt er,
was durch Weltperioden an heilsamen Wirken vollbracht worden ist. Das hat diese wunderbare Gestalt des Bodhisattva geschaffen. Also eine Pflege eines solchen Mitleides für die ganze Kreatur, das war es ja, das dann dieses Wesen so einen Buddha werden ließ. Das hat diese unendliche Schönheit geschaffen, die man in manchen Buddha-Bildern und Buddha-Statuen irgendwie doch einen Schimmer bekommt. Und auch unser Körper, unser hässlicher Körper, ist durch das Gemüt geschaffen worden. Und der schöne Körper, der reine, schöne, feinmaterielle Körper der Götter, ist auch durch das Gemüt geschaffen worden. Nämlich als Mensch haben sie es geschaffen, indem sie in ihrem Gemüte die göttlichen Zustände erweckten. Ach, da gäbe es tausende von Stellen, die man alle damit verbinden könnte. So verharrt er beim Gemüte, in der Betrachtung des Gemütes als Gemüt. So beharrt er bei sich bei der Betrachtung des Gemütes als Gemüt. So beharrt er bei anderen in der Betrachtung des Gemütes als Gemüt. Interessant ist, er beobachtet auch das Gemüt der anderen. Wie sehr interessant. Denn nur so kann man sich nicht über den anderen ärgern. Wenn sie sehen, ja, das ist nun dem seine Werkstätte. Was da alles für Giftblasen aufsteigen. Aber das schaut man sich ganz ruhig und nüchtern an. Denn letzten Endes straft sich ja selber jeder mit den giftigen Gasen, die in seinem Gemüt aufsteigen. Und wie ich schon einmal sagte, wer zornig ist, schadet sich selber am allermeisten. Er verpestet sich sein eigenes Leben. Wer neidig ist, wer ärgerlich ist, wer irgendwie dem anderen Schmerz und Harm verursacht, der schadet sich in erster Linie selber. Aber je nüchterner ich das betrachte, indem ich sehe, ja, das ist ja gar nicht der andere, das ist ja nur die Folge seines furchtbaren Nichtwissens, in dem er ist, umso losgelöster und umso gütiger kann ich ihm dann in Wirklichkeit gegenüberstehen. Also diese Betrachtung des Gemütes auch der anderen, wenn ein anderer jähzornig ist, man sagt sofort, der ist zornig. Nein, das ist ein Irrtum, es ist ein Zustand der Verblendung, der sich jetzt in seinem Gemüt erhoben hat. So betrachtet er das Gemüt als Gemüt. Es gibt ja da unzählige Betrachtungen. Es ist ein Gemüt und sonst nichts. Diese Besonnenheit ist ihm gegenwärtig, eben weil sie zur Erkenntnis, zur Besinnung dient. Und unangelehnt an das Gemüt verharrt er und an nichts in der Welt haftet er. Das heißt, an keinen der fünf Haftungsgruppen, an keinem der Bestandteile seiner Persönlichkeit. Also, ihr Mönche, verharrt der Mönch beim Gemüte in der Betrachtung des als Gemüt. Wie aber, ihr Mönche, verharrt der Mönch bei den Gegenständen in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände. In Pali ist hier das Wort Dhamma, Dinge, gebraucht. Aber Dhammatera hat das Wort Gegenstände, weil sie sich doch uns als Objekte sozusagen gewissermaßen entgegenstellen. Da verharrt ihr Mönche, ein Mönch, bei den Gegenständen in der Betrachtung der fünf Hemmungen. Wie aber ihr Mönche, verharrt ein Mönch bei den Gegenständen in der Betrachtung der fünf Hemmungen. Da beobachtet ihr Mönche, ein Mönch, das von sinnlichem Reiz erfüllte Gemüt, in mir ist sinnlicher Reiz. Er merkt es, wenn sinnlicher Reiz oder sinnliche Gier oder Willensgier, wie man nun sagen will, erst aufsteigt, merkt es, wie die aufgestiegene sinnliche Willensgier verneint wird und merkt es, wie die Gier nach den Sinnenobjekten künftig nicht mehr erscheint. Es ist das natürlich auch eine Beobachtung des Gemütes wieder. Ja. Aber Sie sehen, diese Besonnenheit, wenn Sie stellen sich da nun einen Meditierenden vor, der nun genau in höchster Konzentration das beobachtet. Ja, es ist doch wohl klar, dass man das nur kann mit einem außerordentlich guten Sehen. Wer in der Welt herumreist, sei es im Kleinen oder im Großen, und da nun die Einflüsse reinlasst und da einlasst und da einlasst und alle Türen und Toren der Sinne offen lasst, der wird zu einer solchen Konzentration natürlich niemals kommen. Und da gilt wirklich das Wort Meister Eckharts: Du kannst nicht Gott und die Welt zu gleicher Zeit haben und weintest die Blut, das geht nicht. Natürlich, man muss nicht auf alles verzichten, das wäre natürlich falsch, aber gewisse Einflüsse muss man Schluss machen, wie der Vodadamapala immer sagt, mit gewissen Freundschaften, weltlichen Freundschaften muss man Schluss machen, mit gewissem Lesen, gewisser Lektüre muss man Schluss machen. Nicht so radikal, da würden wir nur von der Leiter wieder runterfallen, aber gewisse Dinge muss man einen Trennungsstrich ziehen. Er merkt es, wenn Widerwille in ihm ist, in mir ist Widerwille. Widerwille äußert sich ja auch immer in Ärger. Wenn ich ärgerlich bin, habe ich immer Widerwille. Wenn ich mich über irgendjemand ärgere, in dem Augenblick ist Widerwille und damit bereits ein gewisser Grad von Hass da. Er merkt es, wenn kein Widerwille ist, in mir ist kein Widerwille. Er merkt es, wenn Widerwille eben erst aufsteigt und merkt es, wenn der aufgestiegene Widerwille verneint wird und merkt es, wenn der verneinte Widerwille künftig nicht mehr erscheint. Er merkt es, wenn Energielosigkeit in ihm ist. Und ich möchte sagen, das ist doch fast das Hauptlaster, nicht die Kardinaluntugend, diese Energielosigkeit. Man sitzt da, man möchte und kann nicht. In mir ist Energielosigkeit. Und merkt es, wenn keine Energielosigkeit in ihm ist. In mir ist keine Energielosigkeit. Er merkt es, wenn Energielosigkeit sich eben erst entwickelt. Und merkt es, wenn die aufgestiegene Energielosigkeit verneint wird und merkt es, wenn die verneinte Energielosigkeit künftig nicht mehr erscheint. Diese Hemmungen sind vom Höchststandpunkt aus die Hemmungen des konzentrierten Denkens, des einspitzigen Denkens, nämlich jenes Denkens, das dann, wie der Magera einmal sagt, das so konzentriert ist, mit dem man dann Eisenschienen schmelzen kann, mit dem man tatsächlich unter Triebleben vernichten kann. Und das sind die Hemmungen. Im Kleinen sind es ja schon die Hemmungen für ein gutes Silam. Da fängt es ja an. Er merkt es, wenn Gedankengeschöber in ihm ist. In mir ist Gedankengeschöber. Dazu gehört auch Unruhe und gehört auch übertriebene Ängstlichkeit. Auch das gehört dazu. Ich kenne einen sehr lieben Menschen an der Gemeinde, der leidet namenlos an übertriebener Ängstlichkeit. Da kann er sich solche Vorwürfe machen, wegen irgendeiner Kleinigkeit, was gar nicht schlimm war, dass er sich das Leben manchmal schwer macht, auch übertriebene Ängstlichkeit. Man muss auch wissen, wann man den Trennungsstrich setzt und sagt, oder den Schlussstrich setzt und sagt, jetzt habe ich eine Dummheit gemacht. Ich habe sie abempfunden und ich selber habe genug Dummheiten gemacht. Aber dann muss das, ich war einmal so dran nach dem Tod des Maratera, wo ich alles sah, was ich alles verkehrt gemacht habe, da war ich fast am Selbstmord, was ich alles verkehrt gemacht habe. Es war ein Berg von Dummheiten und Schuld und Nichtwissen, den ich auf einmal vor mir erblickte. Aber dann fühlte ich, wenn ich nicht den Schlussstrich mache, dann gehe ich trotz allem Durchempfinden der Schuld unter. Man geht nämlich dann unter. Man muss den Schlussstrich machen. Man darf sich auch von einer übertriebenen Unruhe dann nicht überwältigen lassen. Auch das kann gerade einem gewissen Menschen passieren. Aber auch das gehört zum Gedankengestöber. Nicht wahr? Das gehört alles dazu. Auch die Unruhe, die er packen kann. Nicht wahr? Die Unruhe, die sich zum Beispiel äußert, mein Gott, jetzt muss ich doch das tun. Ich habe jetzt doch keine Zeit, mich herzusetzen. Es gibt doch jetzt im Haushalt, ich muss doch das putzen und jenes putzen oder ich muss dahin gehen oder jenes tun. Es ist alles diese innere Unruhe. Nicht wahr? Das alles dazu gehört. Das ist wirklich wie ein Schneestöber, wenn man manchmal im Winter hinausschaut. So kann das Gemüt sein. Er merkt es, wenn Zweifel in ihm ist. Und mir ist Zweifel. Und merkt es, wenn kein Zweifel in mir ist. In mir ist kein Zweifel. Er merkt es, wenn der Zweifel sich eben erst entwickelt. Und merkt es, wenn der entwickelte Zweifel verneint wird. Und merkt es, wenn der verneinte Zweifel künftig nicht mehr erscheint. Nun möchte ich Sie fragen, was verstehen Sie unter Zweifel? Die heiligen Wahrheiten umfassen alles auf die moralische Weltordnung, alles. Man könnte aber auch so sagen, der Zweifel beginnt bereits mit der Vertrauenslosigkeit. Denken Sie mal drüber nach. Wenn ich zu einem Arzt kein Vertrauen habe, dann wird er mich nie helfen können. Dann nehme ich nämlich auch seine Medizin nicht. Nicht wahr? Ich sage zwar, ich nehme sie. Nicht wahr? Hier und da nehme ich sie mal. Aber ich habe gar kein richtiges Vertrauen. Und dann nützt es auch nichts. Und so ist es auch beim Buddha. Wenn man nicht durch den Einblick in die Buddha-Lehre, den bescheidenen Einblick, den man hat, so viel Vertrauen hat, dass man sagt, auch wenn unter Schmerzen und Qualen einmal am Anfang, werde ich diesen Weg gehen. Wenn man das nicht aufbringt, ihn als Wegweiser anzuerkennen, dann hat man Zweifel. Denn ich zweifle an jedem Menschen, dessen Ratschläge ich nicht befolge, das ist doch klar. Wenigstens nach meinen Kräften. Also der Zweifel ist für mich immer ein großer Ausdruck der Vertrauenslosigkeit. Und ein Mensch, der kein Vertrauen hat, ist immer ein Mensch, der zweifelt. Oder glauben Sie nicht? Ja. Denn der Vertrauen ist der Ausgangspunkt des Pfades. Und gerade Buddha Dhammapala spricht ja unendlich oft vom Vertrauen. Gerade bei den Feiern, auch in den Vorträgen. Weil er weiß, im Vertrauen zum Buddha, weil wir können ja noch nicht alles einsehen. Wir ahnen manches. Aber die volle Einsicht ist uns ja noch nicht geworden. Aber gerade diese erste Ahnung da, Weisheit, die wir in der Buddha-Lehre sehen, muss uns dieses Vertrauen geben und damit den Zweifel nehmen. Denn wissen Sie, sagen wir die hohen Wahrheiten, natürlich, der ist dann ein Sotapanno, wer daran nicht mehr zweifelt, aber das ist schon ein hoher Grad. Nicht? Wenn Sie daran nicht mehr zweifeln, dass die Persönlichkeit also wirklich anschaulich, das heißt, dass es auch Ihr Handeln bestimmt, dann sind Sie ein Sotapanno. Aber er beginnt bereits bei der Vertrauenslosigkeit. Er beginnt weiter. Es ist ja auch so, der Mensch, der zweifelt, der wird immer von einem Meister zum anderen rennen. Der wird in den Vortrag rennen und wird in jenen Vortrag rennen, wird sich was über Ramakrishna anhören und dann mal wieder was von der Christian Science anhören und dann wieder dahin hören, wird sagen, es ist wunderbar, die Buddha-Lehre, und doch zweifelt er. Denn sonst würde er nicht von einem Meister zum anderen laufen. Wer einen guten Arzt gefunden hat, der bleibt da immer. Oder der läuft nicht von einem zum anderen. Denn wenn er von einem zum anderen läuft, dann beweist das eben, ich habe noch nicht den Helfer gefunden. Der Buddha selbst aber nennt sich ein Arzt. Er nennt sich der Heiland der Welt. Der Mahathera schreibt wunderbar, diese fünf Hemmungen nennt er die Verwüstungen, die unter dürstender Wille in unserem Gemüte anstellt. Und es sind wirklich Verwüstungen. Je heftiger diese fünf Hemmungen sind, desto unglücklicher ist der Mensch. Umso mehr innere Bitterkeit trägt er mit sich herum. Das kann jeder bei sich feststellen. Sie sind auch der Weg, der in die Welt hineinführt. Je mehr man diesen Hemmungen nachgeht. Und ich finde so großartig, in diesen fünf Hemmungen hat der Buddha alles zusammengefasst, was es irgendwie gibt, was uns an der Meditation, an dem konzentrierten, einspitzigen Denken hindert. Da ist alles drin. Letzten Endes sind ja auch diese Hemmungen die Ursache für das schlechte Silam. Gar keine Frage. Sie liegen dem schlechten Silam, dem schwarzen Silam zugrunde, im Gegensatz zu den göttlichen Zuständen der Güte, des Mitgefühles, die einem guten Silam zugrunde liegen. Deshalb ist ja auch ein gutes Silam der erste Schritt zu den göttlichen Zuständen. Ja, nun möchte ich noch etwas sagen. Sie haben sicher auch schon mal diese Hemmungen bei sich festgestellt. Was haben Sie nun getan, wenn Sie meditieren wollten, um diese Hemmungen wegzubringen? Der Buddha gibt ja in einer Rede spezielle Methoden an, wie man mit diesen Hemmungen fertig wird, nicht wahr? Indem man aus einem unheilsamen Gedanken versucht, einen heilsamen Gedanken zu fassen, den man leicht fasst. Nicht wahr, sagen wir, ich denke irgendwie an meine Freunde, nicht irgendein Gedankengestöber, oder ich nehme ein gutes Buch zur Hand, um gute Gedanken zu haben, also man entwickelt aus einem Gedanken einen anderen guten Gedanken. Also für mich ist ein sehr leichtes Mittel. Ich brauche da nur einen Buddha anschauen, der mir liegt. Eine Buddha-Statue, ein Buddha-Bild. Schauen Sie mal dieses Buddha-Bild an. Wenn Sie ein hässliches Gedankengestöber haben. Darum ist es so schön, wenn man sich einen Andachtsraum geschaffen hat. Irgendwie setzen Sie sich still vor dem Buddha-Altar. Kommt einem alles so lächerlich vor. Und schon sind die Sachen weg. Es gibt einfache Methoden. Und gerade diese Methode, eine Buddha-Ecke, sich anzuschaffen, wo man hingeht und in dieses wunschlose, friedvolle Antlitz eines Erwachten blickt. Also mir hilft es sehr und ein sehr einfaches Mittel. Aber, und deswegen habe ich heute gefragt, es gibt wohl noch andere Mittel. Und zwar hat der Buddha für diese fünf Hemmungen, bringt er immer Gleichnisse und Beispiele. Und ich finde es wunderbar, wenn man irgendeine dieser Hemmungen merkt, sich diese Beispiele nun zu veranschaulichen und zu sehen. Schwester Metta, welches ist die erste Hemmung?
Ist die sinnliche Begierde.
Ja, das Begehren, also nach Sinnenobjekten oder das sinnliche Reiz. Der und irgendwie sagen wir denken, es können Kochen gar keine schlechten Dinge sein. Wir denken an ein Konzert, wir denken an die Kunstmesse, wir denken an alles Mögliche oder an die Kinder oder an die Familie. Aber eigentlich möchten wir ja gern meditieren. Ja, wie machen wir das? Und da hat nun der Buddha wunderbare Gleichnisse. Dieses erste Gleichnis ist, wie wenn da eine Schüssel Wasser wäre, in der Indigo oder Karmin oder irgendein Gelbwurz, nicht wahr, also Farben aufgelöst werden. Und man könnte dieses Wasser dann überhaupt nicht mehr erkennen. Und genau so, sagt der Buddha, ist ein Gemüt, das vom Reize der Sinnenlust, also von Gieren nach Sinnenobjekten. Wie gesagt, die brauchen auch gar nicht unheilsam sein, aber man kann sie eben momentan nicht brauchen, nicht wahr, erfüllt ist. Ein solcher, sagt der Buddha, der sieht nicht mehr sein eigenes Heil. Er sieht auch nicht mehr das andere Heil und er sieht nicht mehr beide Heil. Und ich stelle mir dann tatsächlich eine solche Schüssel vor. Das kann man sich, das ist gar nicht schwer. Man stellt sich so eine Schüssel vor mit Wasser, das wo blaue oder gelbe oder rote Farbe schwimmt und das völlig farbig ist. Und dann sage ich mir, siehst du, genau so schaut jetzt dein Gemüt aus. Und mit dieser Betrachtung komme ich dann leicht zu einer Konzentration. Diese Gleichnisse nämlich, und in ihrer geradezu genialen Einfachheit wirken sie ungeheuer, wenn man sie sieht. Es gilt immer das Sehen. Was der Buddha sagt, das erkennende Schauen, denn die Meditation besteht ja im erkennenden Schauen. Nur dann kann man eigentlich von einer Meditation sprechen, wenn es zum Schauen kommt, zum erkennenden Schauen. Jnana Dasana. Das zweite Hemmung ist, Schwester Metta, ist die Abneigung. Die Abneigung, die sehr weit ist, Widerwillen, vor allem Ärger. Man ist es schwer, Sie werden manchmal sagen, ich habe doch gegen den Menschen keine Abneigung. Nicht? Sagt man so. Aber ärgern Sie sich nie über ihn? Und in dem Augenblick, wo Sie sich ärgern, haben Sie nämlich eine Abneigung. Also, und diese Abneigung, diesen Ärger, dafür hat nun der Buddha auch wieder ein Gleichnis. Er hat wieder diese Schüssel Wasser, die wir uns vorstellen sollen. Und darin ist aber kochendes und sprudelndes Wasser, der voll Ärger ist, voll Zorn ist, voll Widerwillen ist. Nicht? Harte Worte, raue Worte, rohe Worte entfahren seinem Munde, unfreundliche Worte. Und der Buddha vergleicht es mit einer Schüssel, wo unten ein elektrischer Apparat steht, sozusagen, nicht wahr? Das ist unser dürstender Wille und das Wasser, das sprudelt und kocht. Wenn das Wasser in unserem Gemüt sprudelt und kocht, dann wirken wir aber nicht zum eigenen Heil. Nicht einmal zu uns selber, nicht zum Heile der anderen. Also ich finde diese Beispiele wunderbar, aber man muss sie sehen, nicht nur lesen, sondern sehen. Und darum muss man sie auch auswendig wissen, man muss genau wissen, für die Willenstendenz, für den Abneigung, für den Ärger, da hat der Buddha folgendes Beispiel. Und das muss ich mir vergegenwärtigen. Und welches ist nun die dritte Hemmung? Die Energielosigkeit. Also die matte Müde, dass ich komme, die innere Unruhe, ich kann einfach gar nicht. Ich sitze da, ich möchte und kann nicht. Und mit was vergleicht der Buddha nun das? Ein Wasser, wo man nicht mehr das Wasser sieht, sondern ich habe mal einen Tümpel gesehen bei einem Kloster, gar nicht so weit weg, es war wunderbar, aber es war ganz mit Moos bedeckt. Und so ist ein solches Gemüt. Undurchsichtig, da ist nichts mehr da. Auch ein solches Gemüt wirkt nicht zum eigenen Heile. Wenn da plötzlich eine Handlung von uns verlangt wird, in einem solchen Zustand, machen wir alles falsch. Falsch in Worten und falsch in Taten. Und das vierte, Gedankengestöber.
Hier haben wir uns eine Schüssel mit Wasser vorzustellen, das vom Winde bewegt wird, sich kräuselt und wälzt. Genau so sieht es dann in unserem Gemüt aus.
Aber sich das nun vorstellen, gerade eine Schüssel Wasser, einen See kann ich mir schwerer vorstellen. Aber eine Schüssel kann ich mir an sich leicht vorstellen. Und genau so eine Schüssel ist ein Lenken. Ganz schlimm ist es dann auch mit dem Zweifel, wo der Mutter sagt, es ist ein sumpfiges, schlammiges, hässliches Gewässer. Nicht wahr? Und so ist es, wenn Vertrauenslosigkeit in uns ist. Es kann sein, die können schon recht haben, der Mutter, aber er kann auch nicht ganz recht haben. Und das sage ich letzten Endes immer, wenn ich seine Medizin nicht nehme. Natürlich immer im Rahmen unserer Kräfte. Ich kann nicht plötzlich ein Hochspringer werden, aber ich kann am Anfang des Weges kann ich anfangen. Das kann jeder. Also mir haben diese Beispiele schon sehr viel geholfen, die Hemmungen wegzubringen, die die Verwüstungen unseres Denkens darstellen, unseres Gemütes. So verharrt ein Mönch bei den Hemmungen, in der Betrachtung der Hemmungen als Hemmungen. Er verharrt in der Betrachtung der Hemmungen bei sich und bei den anderen. Auch bei den anderen beobachtet er, was sie für Hemmungen haben. Er ist ihnen nicht böse, weil er ja sieht, das sind ja die Fesseln, die der andere hat, nicht wahr? Das ist ja das Leid, was ihn letzten Endes selber am allermeisten hält. Es sind Hemmungen und sonst nichts. Das heißt Hemmungen, die ich jederzeit wieder wegbringen kann. Diese Beobachtung wird nun seine Stütze, eben weil sie zur Besonnenheit, zur Erkenntnis führt. Und unangelehnt auch an diese Hemmungen verharrt er und an nichts in der Welt hängt er. Es ist nämlich tatsächlich, auch wenn diese Hemmungen da sind, kann man immer noch klar bewusst bleiben, jetzt ist in mir das oder jetzt ist in mir jenes. Beobachte das Gemüt, wenn man es auch nicht losbringt. Man stellt sich als Beobachter diesem Gemüt gegenüber und bleibt klar bewusst. Und der Buddha sagt einmal, auch wer das fertig bringt, kann von sich sagen, dass er viel geleistet. Wenn man sich nicht verliert in diese Hemmungen, nicht in das Begehren, nicht in den Ärger, sondern beobachtet, ich bringe jetzt zwar den Ärger gar nicht weg, aber ich stelle fest, in mir ist Ärger. Ich beobachte ihn. Und es ist nämlich komisch, wenn man diesen Feind beobachtet, dann wird er von selber kleiner und kleiner und schwindet hinweg. Und ferner noch, ihr Mönche, der Mönch verharrt bei den Gegenständen, in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände hinsichtlich der fünf Haftensgruppen. Wie also, das heißt, unserer Persönlichkeit. Wie aber, ihr Mönche, verharrt ein Mönch bei den Gegenständen in der Betrachtung der fünf Haftensgruppen als Haftensgruppe? Da sagt sich ihr Mönche der Mönch. So ist die körperliche Form. So entsteht sie. So verschwindet sie. So ist die Empfindung. So entsteht sie. So verschwindet sie. So ist die Wahrnehmung. So entsteht sie. So verschwindet sie. So sind die Gemütstätigkeiten. So entstehen sie. So verschwinden sie. So ist das Erkennen. So entsteht es, so verschwindet es. Diese fünf Gruppen, die wir hier gelesen haben, machen also die ganze Persönlichkeit aus, dem gegenüber der Pugalo, der Mönch steht, nämlich, nicht? Also wir selber stehen, der sie beobachtet. Der Weltmensch macht es umgekehrt. Der tanzt, wie es in Itivuttaka einmal heißt, wie ein Hund, der mit einer Kette an seine Hütte gefesselt ist, immer nur um diese Hütte herumlauft, so tanzt der Weltmensch mit seinem Denken, mit seinem Reden, mit seinem Handeln, immer nur um diese Persönlichkeit herum. Er denkt immer nur an diese Persönlichkeit, mein ist diese Persönlichkeit. Sie möchte recht schön sein, diese Persönlichkeit, denn ich bin ja diese Persönlichkeit. Also wir gleichen, wenn wir um unsere Persönlichkeit und um die Persönlichkeit des anderen herum tanzen und nur die Persönlichkeit sehen, dann gleichen wir, es ist das ein wunderbares Gleichnis, einem an eine Kette gebundenen Hund an einer Hütte, der nur um diese Hütte herumtanzen kann.
die einzelnen Betrachtungen sind ausführlich dargelegt im Kapitel der Persönlichkeit und des Subjekts des Leidens, wie überhaupt in der ganzen Lehre. Natürlich muss man auch hinsichtlich der Haftensgruppen, wie es einmal im Kanon heißt, das Gesehene, also die Körperempfindung, nur als Gesehenes wahrnehmen. Es ist nur ein Gesehenes, es ist nicht mein Selbst. Die Empfindung nur als Empfindung, nur als Wahrnehmung, die Wahrnehmung nur als Wahrnehmung, die Gemütstätigkeiten nur als Wahrnehmungen. Das heißt, ich kann mich von ihnen befreien, ich kann den Trennungsstrich zwischen dem Vergänglichen und dem Unvergänglichen ziehen. Und das ist ja gerade die unerhörte Tat des Buddha, dass er uns gezeigt hat, wo dieser Trennungsstrich zwischen unserem wahren Selbst und dem Nicht-Selbst zu ziehen ist, die jeder andere, auch der Maharishi Ramana, noch an verkehrter Stelle gezogen hat. Er hat das reine Erkennen immer noch zum Selbst gerechnet. Während der Buddha sagt, nein, auch das reine Erkennen ist von einem Denkorgan abhängig, ist von einer Berührung mit der Welt abhängig. So verharrt er bei den Gegenständen, in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände. So verharrt er bei sich bei den Gegenständen, in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände hinsichtlich der fünf Haftensgruppen. So verharrt er bei den anderen in der Beobachtung der Gegenstände hinsichtlich der fünf Haftensgruppen als Gegenstände. Bei sich und den anderen verharrt er in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände. Er beobachtet, wie die Gegenstände, nämlich eben diese fünf Haftensgruppen, die Persönlichkeit, entsteht, beobachtet, wie sie vergeht, beobachtet, wie sie entsteht und vergeht. Denken Sie mal diesen grandiosen Anblick. Er sieht sie nur als Gegenstände, er sieht sie nur als Objekte, nicht wahr, die uns, unserem wahren Wesen, gegenüberstehen, sich uns entgegenwerfen. Es sind Gegenstände, die ganze Persönlichkeit sind nur Gegenstände. Diese Erkenntnis wird ihm gegenwärtig, eben weil sie zur Besonnenheit, zur Erkenntnis dient. Und unangelehnt an diese Gegenstände, nämlich an die Persönlichkeit, das ist jetzt das Anatta, das triumphierende Anatta, nicht wahr, verharrt er, und an nichts in der Welt hängt er. An keinen dieser fünf Herzensgruppen, das ist ja alles. Also ihr Mönche, verharrt der Mönch bei den Gegenständen in der Betrachtung der fünf Herzensgruppen. Es ist ja auch so, dass jede Ich-Vorstellung oder Vorstellung des Selbstes immer aus einer falschen Auffassung der fünf Haftensgruppen kommt. Man zieht immer irgendetwas von der Persönlichkeit, sei es nur das reine Erkennen oder das Bewusstsein, was Sie ja auch vorhin sagten, tut man seinem wahren Selbst zuschreiben. Und jetzt kommen dann die Theorien, ewig ist das Selbst, nicht ewig ist das Selbst. Nicht wahr, es ist Leben und Leid sind ein und dasselbe und so weiter, wie diese unendlichen Theorien heißen, kommen immer daher, weil der Mensch zu sehr geneigt ist von seiner Persönlichkeit und meistens das Bewusstsein oder Erkennen seinem Wesen zuzuschreiben. Auch das gehört zur Betrachtung der Persönlichkeit. Und ferner noch, ihr Mönche, der Mönch verharrt bei den Gegenständen, in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände, nämlich in der Betrachtung der sechs Eigen- und Außenbereiche. Da kennt ihr Mönche, ein Mönch, das Auge und kennt die Gestalten und die Verbindung, die sich aus beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es, wenn die Verbindung eben erst erfolgt, kennt es, wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird und kennt es, wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erscheint. Er kennt das Ohr und kennt die Töne und die Verbindung, die sich aus beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es, wenn die Verbindung eben erst erfolgt und kennt es, wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird und kennt es, wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erfolgt. Er kennt die Nase und kennt die Düfte. Und die Verbindung, die sich aus beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es, wenn die Verbindung eben erst erfolgt, kennt es, wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird und kennt es, wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erfolgt. Er kennt die Zunge und kennt die Säfte und die Verbindung, die sich aus beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es, wenn die Verbindung eben erst erfolgt, kennt es, wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird und kennt es, wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erfolgt. Er kennt den Leib und kennt die Tastobjekte und die Verbindung, die sich aus beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es, wenn die Verbindung eben erst erfolgt und kennt es, wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird und kennt es, wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erfolgt. Er kennt das Denken, kennt die Denkobjekte. Und die Verbindung, die sich aus beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es, wenn die Verbindung eben erst erfolgt, kennt es, wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird und kennt es, wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erscheint. Was heißt das? Das ist, möchte ich sagen, die Schilderung, auf welche Weise für den Menschen oder für jedes Wesen die Weltausbreitung der Patanjo zustande kommt. Durch das Ineinandergreifen dieser, des Auges mit den Gestalten. Der Buddha schildert es anderwärts wie folgt. Durch das Auge und die Gestalt flammt das Sehbewusstsein auf. Natürlich ein lebensfähiges Auge. Der Einschlag der drei gibt Berührung. Jetzt komme ich dadurch zu einer Berührung mit der Welt. In Abhängigkeit von der Berührung entsteht die Empfindung. Das heißt, ich werde von einer Empfindung getroffen. Was man empfindet, nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, breitet man aus. Und so kommt dann die ganze Weltausbreitung für uns zustande. Was heißt es nun im Einzelnen? Er kennt das Auge. Kennen Sie das Auge? Er weiß, dass es ein Auge ist, dass es also nicht er sieht, sondern dass es ein Apparat ist. Nicht wahr? Mit dem er sieht. Genauso wie ein Maschinenheizer, wenn er nicht der Maschinenheizer speit Dampf, wie der Mahatera einmal sagt, sondern die Maschine, die er heizt, speit Dampf. Nicht wahr? Also man kann nicht sagen, der Maschinenheizer speit Dampf, sondern die Maschine speit Dampf. Aber ohne den Maschinenheizer speit auch die Maschine keinen Dampf. Also das Auge ist der Apparat, mit dem er, das Instrument, mit dem er, wenn es lebensfähig ist und ungebrochen ist, wie der Buddha sagt, also intakt ist, mit dem er zur Berührung mit der Welt kommen kann. Wie ja überhaupt die Sinnesorgane, die ganze Persönlichkeit der Berührungsapparat ist. Ausführlich schildert das ja alles der Mahatera, wie das zustande kommt. Aber er erkennt, dass die ganze Weltausbreitung eben nur aufgrund des Ineinandergreifens dieser Sinnesmaschine für mich zustande kommt. Wo es keine Sinnesmaschine gibt, die für mich arbeitet, gibt es für mich keine Weltausbreitung. Gibt es einfach nicht. So wenig wie es für einen Maschinenheizer Dampf gibt, wenn er keine Dampfmaschine hat. Oder so wenig wie es für einen Violinspieler Töne gibt, so wenig gibt es für mich die Welt, wenn ich nicht diesen Apparat habe, die Sinnenorgane, mit dem in dem Zusammentreffen und dem Zusammenarbeiten der Sinnesorgane für mich die ganze Welt entsteht. Es ist also hier kurz angedeutet, wie die Weltausbreitung für mich zustande kommt. Wissen Sie, wir können leicht nun das alles sagen, aber an sich hat
ja ist das alles der Mahatera gefunden,
nicht wahr? Sonst wüsste ich sie auch nicht. Nun ja, kann man natürlich dann auf die verschiedenste Weise betrachten, wie an sich gerade durch diese Tätigkeit der Sinnesorgane auch das Leiden alles erst möglich wird. Natürlich wird auch das Glück möglich, durch dieses Ineinandergreifen und das dann aufflammende fremde Element des Bewusstseins. Es ist ein fremdes Element, das entsteht nur, wenn ich die Bedingung setze. In dem Augenblick, wo ich blind bin, habe ich kein Sehbewusstsein mehr. Da sehen Sie, wenn mein Wesen Sehbewusstsein hätte, wenn ich also Sehbewusstsein hätte, dann müsste ich auch Sehbewusstsein haben, wenn ich kein Auge habe. Aber da ist kein Sehbewusstsein da. Es entsteht für mich, aber nur wenn ich mir ein Organ baue und dieses Organ ist intakt und es kommt mit den Gestalten zusammen, dann flammt für mich Sehbewusstsein auf. Aber auch hier kann ich immer das Entstehen und Vergehen aller Erscheinungen betrachten. So hat er bei sich in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände, so beharrt er bei den anderen in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände, nämlich in der Betrachtung der 6 Innen- und Außenbereiche. Er beobachtet, wie die Gegenstände entstehen, er beobachtet, wie die Gegenstände vergehen, wie das Sehbewusstsein, das Auge, die Sehberührung, kurz die ganzen Prozesse, wie diese Erscheinungswelt für mich zustande kommt. Er beobachtet, wie das immer alles aus einem Ursachischen steht, wie eines vom anderen abhängig ist und bedingt ist, nicht wahr? Und so beobachtet er das Entstehen und Vergehen. Es sind Gegenstände, es sind nur Prozesse, könnte man auch sagen. Diese Besonnenheit ist ihm gegenwärtig, eben weil sie zur Erkenntnis, zur Besinnung dient. Und unangelehnt an diese Vorgänge, an diese Gegenstände verharrt er. Und an nichts in der Welt hängt er. Also, ihr Mönche, wacht ein Mönch bei den Gegenständen in der Beobachtung der Gegenstände über die 6 Eigen- und Außenbereiche. Wenn er sich an keinen mehr diesen Prozesse, wie die Weltausbreitung für uns zustande kommt, mehr anlehnt, wenn er also unangelehnt an sie verharrt, dann genießt er schon jetzt, wie es heißt, die Seligkeit des Erloschenseins, die Seligkeit des großen Friedens. Denn die kann ich jetzt schon erleben, und zwar in dem Augenblick, wo ich mich an all das, was mir nicht zugehört, wo ich mich trenne davon, wo ich den Trennungsstrich ziehe. Und ferner noch, ihr Mönche, der Mönch verharrt bei den Gegenständen in der Betrachtung der Gegenstände, nämlich der 7 Glieder der Erwachung. Wie aber, ihr Mönche, verharrt der Mönch bei den Gegenständen über die Gegenstände, über die 7 Glieder der Erwachung? Da gewahrt, ihr Mönche, ein Mönch, wenn rechte Besonnenheit in ihm ist, in mir ist rechte Besonnenheit. Er gewahrt es, wenn keine Besonnenheit in ihm ist. In mir ist keine Besonnenheit. Er gewahrt es, wenn Besonnenheit sich eben erst entwickelt, und gewahrt es, wenn die aufgestiegene Besonnenheit zu voller Entfaltung gelangt. Er gewahrt es, wenn das Erwachungsglied der Ergründung der Lehre in ihm ist. In mir ist das Erwachungsglied der Ergründung der Lehre. Er gewahrt es, wenn das Erwachungsglied der Ergründung der Lehre in mir eben erst aufsteigt. In mir entfaltet sich das Erwachungsglied der Ergründung der Lehre, und er gewahrt es, wenn das Erwachungsglied der Ergründung der Lehre vollkommen in ihm ist. Wenn Sie das beobachten, diese 7 Erweckungen, und ich möchte das gleich am Anfang sagen, sind eigentlich der Gegenpol zu den 5 Hemmungen. Wenn man auf dem falschen Weg ist, merkt man, in mir ist eine oder sind alle 5 Hemmungen. Wenn Sie auf dem rechten Weg sind, dann müssen Sie feststellen, dass diese Glieder, darum heißen sie auch Bodhijanga, also die Glieder, die zur Erwachung führen, zur Erwachung aus diesem schweren Lebenstraum. Also nur wenn die Besonnenheit in Ihnen da ist, kommt es ja auch zu einer Ergründung der Lehre. Das Dhammo, sonst kommt es zu keiner Ergründung. Das fühlt sich nämlich wunderbar, wenn Sie genau verfolgen, diese Glieder der Erwachung, die immer da sein müssen, wenn Sie auf dem rechten Pfad da sind, während die Hemmungen immer da sind, wenn Sie auf dem falschen Pfad sind. Natürlich ist auch hier eine allmähliche Entwicklung, aber zu einer Ergründung der Lehre, zu einem Durchdringen der Mutterlehre, kommt es erst, wenn die notwendige Besonnenheit da ist. Das erlebt ja jeder. Ja, die Besonnenheit kann auch übersetzt werden mit rechtes Gedenken, es ist auch das richtig, also ein Gedenken an die Lehre, ständig. Bei allem, was man tut, ist man glücklich, wenn man irgend so eine Entscheidung steht, man fragt sofort, wie musst du handeln, um den Dhammo gemäß zu handeln. Und auch das gehört ja alles schon dazu. Wissen Sie, diese 7 Erweckungen, möchte ich sagen, sie sind der Pfad, wie alle Illusionen, zum Verschwinden kommen, wie es zu einer Desillusionierung über Welt und Persönlichkeit kommt. Das sind die ganzen Satipatthana und im Besonderen diese sieben Glieder der Erwachung, die da geschildert werden. Er gewahrt es, wenn Kraft, wenn Energie in ihm ist, in mir ist Energie, und gewahrt es, wenn das Erwachungsglied der Energie in ihm nicht ist, in mir ist nicht das Erwachungsglied der Energie. Er gewahrt es, wenn das Erwachungsglied der Energie eben erst aufsteigt, und gewahrt es, wenn das aufgestiegene Erwachungsglied der Energie zur Vollkommenheit gelangt. Und Sie werden es ja selbst feststellen, früher waren die Zustände der Energielosigkeit, wer länger in der Leere lebt, doch viel, viel häufiger. Und sie werden mit der Zeit geringer. Natürlich kommt es immer wieder mal vor, aber mit der Zeit werden sie doch weniger. Und im Allgemeinen kann man doch sagen, dass die Energie größer wird. Wenn es auch langsam vorwärts geht, aber man kann schon feststellen, meine Energie auf dem Pfade zu wandeln wird größer. Und jetzt kommt etwas sehr Schönes und infolge dieser Energie, weil man fühlt, ich habe die Energie, den Pfad zu gehen, die ja auch immer erst aus der Ergründung der Leere kommen kann. Wenn man sieht, das ist wirklich der Pfad, der mich zum wahren Glück führt und zur Überwindung des Leidens, nicht wahr? Erst dann kommt die Energie und damit die eigentliche Freude. Dann steigt Freude auf. Er merkt es, wenn Freude heiter Glück in ihm ist. In mir ist Freude. Und merkt es, wenn keine Freude oder Heiterkeit, wie man das nun sagen will, in ihm ist. In mir ist keine Freude. Er merkt es, wenn Freude sich eben erst entwickelt. Und merkt es, wenn die aufgestiegene Freude zur Vollkommenheit gelangt. Daraus sehen Sie das eigentlich, wenn man sagt, ja, ich empfinde halt die Freude in der Leere, die kommt nicht über mich. Kommt natürlich nie, wenn keine Energie da ist. Und die Energie wieder kommt nicht, wenn keine Ergründung der Leere da ist. Und die Ergründung der Leere kommt nicht, wenn Sie rückwärts gehen, wenn keine Besonnenheit da ist. Es geht, wenn Sie diese sieben Erweckungen betrachten, geht alles eins. Er gewahrt es, also er beobachtet es, wenn, wie schreibt der Mahatera da, er schreibt es, wenn Gemütsruhe, Geistesfriede in mir ist. Das ist das Passati. Oder wir könnten auch sagen, eine meditative Ruhe, ein beschauliches Schauen, nicht wahr, in ihm ist. Also die Freude gleitet ab. Man wird ruhig und ruhiger, es kommt immer mehr Geistesfriede. Nach der Buddha-Lehre ja ein viel höheres Glück noch als die aufwallende Freude. Weil alles, was sich dem Frieden nähert, immer höher und höher wird. So ist auch das Glück des Geistesfriedens noch ein höheres Glück als eine aufwallende Freude. Obwohl man ja schon sehr glücklich ist, wenn man die hat. Also, er gewahrt es, wenn dieser Geistesfriede in ihm aufsteigt. In mir steigt Geistesfriede auf. Er gewahrt es, wenn der Geistesfriede sich eben erst entwickelt und gewahrt es, wenn der Geistesfriede zur Vollkommenheit gelangt. Er merkt es, wenn das Erwachungsglied der Konzentration in ihm ist. In mir ist das Erwachungsglied der Konzentration. Er merkt es, wenn das Erwachungsglied der Konzentration sich eben erst entwickelt und merkt es, wenn das entwickelte Erwachungsglied der Konzentration zur Vollkommenheit gelangt. Nun möchte ich Sie einmal fragen, ist da nicht die Konzentration schon am Anfang hoch da? Natürlich ist, wie wir alle fühlen, die Konzentration in jedem dieser Glieder enthalten und ich verstehe es derart, dass wenn diese Glieder der Erwachung zur Vollkommenheit gebracht sind, eben dann am Schluss die Konzentration eine solche Stärke annimmt, mit der man dann, wie das junge Huhn die Eischale durchbrechen kann, mit der man gleich einem Sauerstoffgebläse das Triebleben auflösen kann. Das ist dann die vollkommene Konzentration, mit der man die Nebelschleier durchbricht, die bleibende. Also damit, mit dieser Konzentration, wird man dann zum Arahat, zum Tathagatum. Er gewahrt es, wenn das Erwachungsglied des Gleichmutes in ihm ist. In mir ist das Erwachungsglied des Gleichmutes. Sie sehen diese aufsteigende Freude, die immer stiller wird und stiller und am Schluss in vollkommenem Gleichmut. Das heißt in vollkommener Losgelöstheit, auch gegenüber Empfindungen, gegenüber der ganzen Erscheinungswelt. Wenn man vorübergehend mal erfahrt, das ist ja das noch nicht die Heiligkeit, sondern ein vorübergehendes Erreichen eines vollkommen, ein vorübergehendes Erreichen eines Zustandes des Gleichmuts. Er merkt es, wenn Gleichmut eben sich erst entwickelt und merkt es, wenn der aufgestiegene Gleichmut zur Vollkommenheit gelangt. Und diese stufenweise Entfaltung sind gewissermaßen Prüfsteine, ob wir auf dem rechten Weg, ich meine jetzt auf dem höchsten Wege sind. Es ist ja das der hohe Pfad, der hier geschildert wird, nicht der Pfad des einfachen buddhistischen Laienanhängers, sondern der Pfad direkt nach Nibbana. Das ist geschildert für einen, der den Höhenweg nach Nibbana gehen will. Und der hat als Prüfstein hier, im Gegensatz zu den Hemmungen, die der Prüfstein sind, der Weg in die Welt. Hat der den Prüfstein, das ist der Weg aus der Welt. Sie sind sozusagen die Merkmale, die Kennzeichen, die Wegweiser, ob wir uns auf dem rechten Weg befinden, diese sieben Erwachungsglieder. Andererseits möchte ich auch sagen, sie stützen sich wieder auf diese Betrachtungen, die wir gehört haben, genauso wie das Silam, denn der Buddha sagt in einer Stelle, die sieben Erweckungen, also diese Erwachungsglieder, wie es eigentlich heißt, bedachtsam gepflegt und geübt, lassen die Satipatthana zustande kommen. Und die Satipatthana lassen wieder die zustande kommen. Es ist immer ein gegenseitiges Bedingtsein. So verharrt er bei den Gegenständen in der Betrachtung der Gegenstände. So verharrt er bei sich in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände. So verharrt er in der Betrachtung der Gegenstände bei den anderen. Er beobachtet, wie auch diese Erwachungsglieder entstehen, wie sie vergehen, wie sie entstehen und vergehen. Sie sind hervorgebracht, könnte man sagen. Es sind Gegenstände, es sind Dinge, die ich hervorbringen kann und die ich wieder zum Verschwinden bringen kann. Diese Besonnenheit ist ihm gegenwärtig, eben weil sie zur Erkenntnis, zur Besinnung dient. Und unangelehnt auch an diese Erwachungsglieder verharrt er und an nichts in der Welt hängt er, an keinen der Befassungsdruck. Also das ist wohlgemerkt der Höhenweg. Ja. Denn für uns wäre es falsch, wenn wir uns nicht freuen würden, wenn wir eine Freude in der Leere empfinden. Für uns wäre es falsch, wenn wir uns nicht freuen würden, wenn wir merken, unsere Energie wird größer. Wie gesagt, das ist ja für den gesprochen, der in einem Leben Nibbana erreichen will. Nicht wahr? Aber auch hier gilt es nicht zu haften, denn man könnte leicht an einem Punkt stehen bleiben. Ja, ja. Nicht? Und damit doch nicht den Weg aus der Welt finden. Und ferner noch, ihr Mönche, verharrt der Mönch bei den Gegenständen, in der Beobachtung der Gegenstände der vier hohen Wahrheiten. Das ist jetzt die Krönung. Wie aber, ihr Mönche, verharrt der Mönch in der Betrachtung der Gegenstände als Gegenstände in Bezug auf die vier hohen Wahrheiten vom Leiden? Da versteht ihr Mönche ein Mönch der Wirklichkeit gemäß. Das ist das Leiden. Er versteht der Wirklichkeit gemäß, das ist die Leidensentstehung. Er versteht die Wirklichkeit gemäß, das ist die Leidensvernichtung. Er versteht der Wirklichkeit gemäß, das ist der zur Leidensvernichtung führende Pfad. Wenn Sie jemand fragen würde, was ist das Leiden? Was würden Sie dann antworten? Das ist das Leiden. Das da, dieser Haufen, der da sitzt. Nicht der Pugalo, sondern dieser Haufen, diese Persönlichkeit, die wir eben, die Last, die Bürde, mit der sich der Pugalo, der Lastträger, die er sich angetan hat. Das ist das Leiden. Und dazu gehört aber auch noch, was wir gestern durchnahmen, die Betrachtung des Samsara. Denn wie gesagt, würde es sich nur um die eine Last handeln, die würden wir ebenso hinter uns bringen, wie sie ja alle Menschen hinter uns bringen. Aber es handelt sich um ein Leiden, um ein Lasttragen von Äonen zu Äonen, von Weltalter zu Weltalter, in den fünf verschiedenen Reichen Das gehört zur Leidensbetrachtung. Und da bekommt das Leid dann ein Ausmaß, dass wer das wirklich auch nur ein bisschen sieht, sich auf den Weg machen müsste, dem Leiden ein Ende zu machen. Nun möchte ich aber noch eine Frage stellen. Diese Rede umfasst doch eigentlich die ganzen Elemente der Lehre. Wo bleibt aber da Nibbana? Wo spricht denn der Buddha da von Nibbana? Wo? Weil das müsste doch in so einer Rede drin sein. Letzten Endes ist sie da ausgesprochen, in der ganzen Rede, wo der Buddha sagt, das ist die Überwindung des Leidens, die Vernichtung des Leidens. Denn es ist, wie ich immer wieder sage, man braucht die Sonne nicht suchen gehen. Man braucht nur die Wolken wegschieben. Die Sonne ist immer da. Nibbana ist immer da. Und unser wahres Selbst ist auch immer da. Der Tathagata in uns ist immer da. Nibbana ist immer da. Wir brauchen nur dieses Leiden wegschieben. Und in der Vernichtung des Leidens erleben wir die ganze Herrlichkeit des todlosen, ewigen Zustandes. Und nun möchte ich fragen, wo sind denn die Brahma-Viharas? Wo bleiben da, der Buddha spricht doch gar nicht von den göttlichen Zuständen. Wo sind denn die göttlichen Zustände?
Wie mehr ich mich stufenweise von meiner Persönlichkeit loslasse, desto näher komme ich automatisch an die göttlichen Zustände.
Ja, das ist nämlich wirklich so. Denn in dem Augenblick, wo man das Gemüt des anderen, das hässliche Gemüt des anderen, nur als Gemüt ansieht, aber nicht als sein Selbst, in dem Augenblick habe ich schon Güte. Weil die Güte ja der mir angemessene Zustand, die bricht in dem Augenblick durch. Wenn ich aber das Gemüt des anderen als sein Wesen anschaue, dann habe ich keine Güte, denn dieses Gemüt kann kreislich sein. Aber wenn ich es als eine Bürde anschaue, was ja hier in dieser Rede dargelegt worden ist, nicht wahr? Also eine Last, als ein Aas, was er mit sich herumtragt, seine hässlichen Willenstendenzen. Und ich sehe, wie er sich ja selber belastet, wie er sich selber in Leiden stürzt. Ich brauche gar nicht von der Güte sprechen, die ist ganz von selber da. Und so geht es ja mit allen Betrachtungen. In dem Augenblick, wo ich seinen Körper sehe, seinen kranken, dem Altern, der Krankheit und dem Tode unterworfenen Körper ansehe, in dem Augenblick kann ich doch nur mehr Güte und Mitgefühl mit ihm empfinden. Und je mehr ich die Persönlichkeit des anderen, meine ich jetzt, als Anatta ansehe, sehe, nicht nur denke, umso weniger werden mich seine Fehler treffen, umso weniger werde ich beleidigt sein und umso mehr werde ich Mitgefühl mit dem anderen haben, auch wenn ich sehen muss, dass er sich immer mehr in Leiden stürzt. Der Buddha sagt es ja hier auch, wenn er sagt, das ist der zur Aufhebung des Leidens führende Pfad. Darin liegen die Brahma-Vihara noch ganz im Besonderen. Denn der Pfad ist ja nichts anderes, wie wir gehört haben, als eine Loslösung von der Persönlichkeit. Im gleichen Maße kommt die Güte hoch, nicht wahr? Und im Praktischen äußert sich diese Loslösung immer in den göttlichen Zuständen. Es soll mir niemand sagen, er wäre zwar von der Persönlichkeit losgelöst, aber im Übrigen ist er ungütig, ist er ärgerlich, ist er zornig, lässt sich durch jede Kleinigkeit aus der Fassung bringen. Der hat sich nicht losgelöst, weil beides ist untrennbar miteinander verknüpft. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Der Buddha sagt ja auch einmal die Stelle, ich glaube der Mahatera hat sogar im Brevier, die vier hohen Wahrheiten, das sind eben diese Wahrheiten vom Leiden, die tatsächlich alle Lehrelemente enthalten. Wer klar erkennt, wohl aufgedeckt vom Abgrund tiefen Weisen, ein achtes Leben wird er nicht mehr leben. Das heißt zuerst nicht, noch nicht verwirklicht, aber immerhin er sieht sie. Er sieht sie, genau wie wir die Berge sehen können. Wir sind noch nicht auf der Zugspitze, aber bei Föhn können wir die Zugspitze sehen. Wir können sogar das Haus auf der Zugspitze sehen und können das Kreuz sehen. Und so muss man die vier hohen Wahrheiten sehen, obwohl man noch nicht hinaufgestiegen ist. Aber sehen muss man sie. Man darf nicht nur gelesen haben von der Zugspitze. Das kann man wieder vergessen. Aber wenn man sie gesehen hat, auch in der Ferne, dann, also die vier hohen Wahrheiten, dann ist man ein Satana. Der Mahatera brachte immer das Gleichnis, wir sind einmal, ich war noch ein Kind, er wollte einmal den Mont Blanc sehen. Und da sind wir hingefahren und da waren wir dann, glaube ich, 6 oder 7 Tage in dem Mont Blanc oben und sahen nie den Gipfel. Und erst am Schluss haben wir ihn einige, vielleicht nur Sekunden gesehen. Und da sagte er nachher immer, wer den Gipfel des Mont Blanc einmal gesehen hat, der weiß, was es das gibt. Aber wenn man es nur in Büchern gelesen hat, kann man es wieder vergessen. Und so ist es mit den 4 hohen Wahrheiten. Wer das, also da gehört ja alles dazu. Die Wahrnahmen, alles, die Körperbetrachtungen, die Geistbetrachtungen, alles gehört da dazu. Wer das gesehen hat, auch nur aus der Ferne, aber doch gesehen, nicht nur abstrakt, dass es nicht nur Worte sind, der ist ein in den Strom nach Nirvana eingetreten. Deshalb, Sie kennen ja auch die Rede, ich glaube, sie ist auch im Brevier, wo der Buddha sagt, was betrachtet der in den Strom eingetretene? Körper und Geist, als vergänglich, leidbringend, nicht mein wahres Selbst. Damit löst er sich los. Genau die Satipatthana-Betrachtung. Was betrachtet der einmal Wiederkehrende? Was betrachtet der nie Wiederkehrende? Ja, was betrachtet der Heilige? Immer dasselbe. Der Heilige betrachtet es in dieser Loslösung, weil er sich damit das Glück der Loslösung genießt. Das ist der einzige Weg. Der Ekaya no Mago, der einzige Weg. Wer da, ihr Mönche, diese 4 Gegenstände der Besonnenheit 7 Jahre also behaupten kann, darf eine von den 2 möglichen Folgen erwarten. Heilige Weisheit noch bei Lebzeiten, also die Erlösung, oder Nichtwiederkehr nach dem Tode. Das heißt, wenn noch ein Rest von Haften da ist, nämlich an diesen höchsten Zuständen. Denn das müssen ja auch gewaltige Zustände eines inneren tiefen Glückes sein. Dass man dann noch haften könnte, kann man sich ja vorstellen. Sei es um die 7 Jahre, wer da, ihr Mönche, diese 4 Gegenstände der Besonnenheit, 6 Jahre, 5 Jahre, 4 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr also behaupten kann, sei es um das Jahr. Wer da, ihr Mönche, diese 4 Gegenstände der Besonnenheit, 7 Monate also behaupten kann, darf eine von den 2 möglichen Folgen erwarten, heilige Weisheit noch bei Lebzeiten. Oder ist noch ein Rest von Haften da, nicht Wiederkehr. Also das heißt, dass er nicht mehr in diese Sinnenwelt kommt, sondern von einer der höchsten Welten dann direkt in die Nibbana-Sphäre hineinerlischt. Sei es um die 7 Monate. Wer da, ihr Mönche, diese 4 Gegenstände der Besonnenheit, 6 Monate, 5 Monate, 4 Monate, 3 Monate, 2 Monate, einen Monat, einen halben Monat also behaupten kann, sei es um den halben Monat. Wer da, ihr Mönche, diese 4 Gegenstände der Besonnenheit, 7 Tage also behaupten kann, darf eine von den 2 möglichen Folgen erwarten. Heiliges Wissen noch bei Lebzeiten, heilige Weisheit, oder ist noch ein Rest von Haften da, nicht Wiederkehr. Also 7 Tage würden genügen. Der einzige Weg, ihr Mönche, der zur Reinheit der Wesen, zur Überkommung von Sorge und Missmut, zum Verschwinden des Leidens, und Thomas zur Gewinnung des hohen 8-fachen Pfades führt, zur Verwirklichung von Nibbana, das sind die 4 Gegenstände der Besonnenheit. Wurde das gesagt, so war es darum gesagt. Also sprach der Erhabene, zufrieden freuten sich jene Mönche über das Wort des Erhabenen. Ich denke hier auch gerade, da heißt es im Kanon einmal die Stelle, wie herr ist man ein Kämpfer, ein Sekko,
Weil wir wollen ja Kämpfer sein. Dann sagt der Buddha, da pflegt einer die Satipatthana-Betrachtungen, eben diese, die wir hier gehört haben. Insofern ist man ein Kämpfer. Und ein andermal heißt es, fragt Anando, sagt, ja, wie kann ich denn meinen Verwandten und meinen Freunden Gutes tun? Pflegt die Satipatthana-Betrachtungen und ihr werdet ihnen Gutes tun. Was heißt das? Das heißt doch wohl und kann gar nichts anderes heißen, als dass wir uns eben in den Satipatthana-Betrachtungen selbst zu einer Insel des Friedens, zu einer Insel der strahlenden Güte machen und auf die Weise auch unseren Mitwesen das beste Beispiel geben. Das Beispiel wirkt bekanntermaßen viel besser wie Worte und auch durch unsere Ausstrahlung der Güte und Liebe und Loslösung eine Atmosphäre schaffen, wie sie sonst auf der Welt nicht zu finden ist. Ja, nun hoffe ich, dass Sie hingehen und jeden Tag reichrichtig an den Matanak predigen.